Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Professor Dr. Markus Kupka zu Gast. Er ist Reproduktionsmediziner und leitet ein Kinderwunschzentrum in Hamburg. Mit ihm spreche ich darüber, ob das Immunsystem eine Schwangerschaft verhindern kann. Lieber Markus, ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, ich mich auch. Es wird sicherlich ein interessantes Gespräch.
Ja, und wie immer im Podcast geht's direkt mit den Fragen los. Ein Embryo ist ja eine Mischung aus Genen der Mutter, die der Körper der Mutter ja erkennen kann als eigen, und fremden Genen, also denen des Vaters. Wie schafft es das Immunsystem, das nicht als Bedrohung abzuwehren?
Ja, das ist eine der Kernfragen, wenn es um immunologische Aspekte geht. Und wenn man sich mit dem Thema etwas intensiver auseinandersetzt, wird relativ schnell klar, dass relativ vieles nicht klar ist. Das heißt, die einzelnen Mechanismen zu verstehen, ist nicht immer ganz einfach. Also ganz simpel, wenn man sich zum Beispiel nur einmal die verschiedenen Zelltypen, die für die immunologische Reaktion verantwortlich sein können, auflistet. Da gibt es T-Zellen, Helferzellen, Plasmazellen, Killerzellen, dendritische Zellen. Dann wird ganz schnell klar, dass das hochkomplex ist. Und wenn man die einfachste Lösung hätte, jetzt zu sagen, naja, dann ist vielleicht die Schwangerschaft ähnlich wie eine transplantierte Niere oder wie eine transplantierte Leber zu behandeln, dann wird der Patientin, der Frau, die sich behandeln lassen möchte, Immunsuppressiva gegeben und dann wird es doch auf jeden Fall funktionieren, ist das falsch gedacht. Das funktioniert eben nicht.
Ja, klingt irgendwie erstmal logisch, aber und diese ganzen Zelltypen, sind die in der Gebärmutterschleimhaut?
Ist noch ein bisschen komplizierter. Also die Gebärmutterschleimhaut spielt sicherlich eine sehr große Rolle und viele wissenschaftliche Untersuchungen konzentrieren sich auch auf diese Schleimhaut in der Gebärmutter, aber zum Beispiel die Spiralarterien, die Gefäße, die von einer Schwangerschaft aus in die Wand der Gebärmutter wachsen, die scheinen eine zentrale Rolle zu spielen. Nicht nur bei dem Problem, dass keine Schwangerschaft in der frühen Phase hält, aber auch zum Beispiel mit der Fragestellung, warum kommt es dann häufig zu einer Schwangerschaftsvergiftung? Welche Stoffe werden da ausgeschüttet, die dafür verantwortlich sein können? Welche Zelltypen kann man identifizieren, um vielleicht frühzeitig schon zu erkennen, ob eine Patientin im späteren Verlauf einer Schwangerschaft dann solch eine Komplikation hat? Da sind die Zusammenhänge schon deutlicher erforscht worden, aber es gibt noch kein Wundermittel. Als ich mit Reproduktionsmedizin anfing, kriegte jede Frau Aspirin, jede Frau kriegte eine Antibiose und jede Frau kriegte Cortison.
Weil man irgendwie gedacht hat, Antibiotika machen Bakterien platt und dieses ASS verbessert die Durchblutung.
Genau.
Und was war das letzte noch?
Das Cortison.
Das Cortison drückt irgendwie das Immunsystem ein bisschen runter und dann
genau.
Muss es laufen.
Ja, genau.
Aber lief nicht.
Also Mediziner orientieren sich ja gerne an Leitlinien. Es sitzen in der Regel Expertinnen und Experten an einem Tisch und dann gibt es unterschiedliche Levels, auf denen man diese Leitlinien erstellen kann. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Leitlinien anguckt, die vor 15 oder 20 Jahren zum Thema wiederholte Fehlgeburt, wiederholtes Implantationsversagen beschreibt und durchliest, dann haben die nichts mehr damit zu tun, was in den letzten Versionen steht, wo es immer weniger gesicherte Informationen gibt, dass Aspirin, Cortison, Antibiose wirklich helfen kann. Und das tun natürlich diese Leitlinien-Experten, indem sie sich viele wissenschaftliche Publikationen dazu durchlesen, gemeinsam diskutieren und dann überlegen, was ist wirklich wichtig und was nicht. Also wo ist welcher Experte davon überzeugt oder nicht. Da wird so ein Vertrauenslevel definiert. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass es viele Studien gibt, aber die oft sehr kleine Fallzahlen haben und dass wissenschaftliche Gruppen zum Ergebnis A kommt und die nächste wissenschaftliche Gruppe kommt zum Ergebnis B und dann merkt man, es passt irgendwie dann doch nicht zusammen. Es gab zum Beispiel eine Zeit lang die Idee oder die Erkenntnis, dass eine Ausschabung, eine Gebärmutterspiegelung im Zyklus, bevor eigentlich eine Kinderwunschbehandlung durchgeführt wurde, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit erhöht. Scratching hatte man das dann abgekürzt. Mit der Idee, dass durch diese Manipulation eine Wunde entsteht und die heilt dann in der Gebärmutterschleimhaut und dann sind vielleicht diese Stoffe, die dabei aktiv sind, geeignet dazu, dass ein Embryo sich wohler fühlt.
Klingt jetzt als Idee, kann ich nachvollziehen.
Ja, hat sich, aber der Hype hat sich nicht bestätigt. Ne? Also es gab dann relativ schnell andere Untersuchungen, die gezeigt haben, ja, schadet nicht, aber helfen tut es wirklich auch nicht.
Und wenn ich jetzt als Patientin hier zu dir hinkomme, an welchem Punkt in unserer Zusammenarbeit auf eine Behandlung hin und auf eine Schwangerschaft hin guckst du dir denn überhaupt mein Immunsystem an?
Das kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Fragestellung du zu uns kommst. Also die meisten Aspekte bei der Immunologie beginnen, wenn wiederholt ein Embryotransfer im Rahmen einer Reagenzglasbefruchtung durchgeführt wurde und dann keine Implantation, kein Festbeißen des Embryos passierte. Es gibt aber auch Leute, die kommen und sagen, ich habe eigentlich kein Problem mit schwanger werden, ich habe ein Problem mit schwanger bleiben. Können Sie mir nicht einen Rat geben? Und dann muss man fairerweise sagen, ist natürlich nicht nur die Immunologie ein Thema, auch die Endokrinologie, also gibt es Hormonstörungen dahinter, die Anatomie, ist die Gebärmutter normal geformt oder gibt es da eine Scheidewand drin oder ein Polypen oder ein Myom? Und vor allem die Genetik wichtig. Bei den genetischen Aspekten weiß man heute schon relativ viel und man kann meistens auch schon bestimmte gravierende Probleme, also wenn zum Beispiel der Mann oder die Frau, die schwanger werden wollen, in sich ein genetisches Problem tragen, analysieren, vorab klären. Und man kann ihnen dann vielleicht sogar eine Lösung anbieten. Also wenn wir Patientenpaare betreuen, wo dann eine sogenannte Translokation sichtbar wird, ein Stückchen von einem Chromosom ist auf ein anderes Chromosom gewandert, dann kann man dem Mann sagen, ja, du kannst eine Samenspende in Anspruch nehmen. Oder man kann dem Paar sagen, meldet euch an im Netzwerk Embryonenspende. Das ist wie adoptieren, da ist dann zwar genetisch nichts von euch drin, aber dann habt ihr dieses Risiko für diese genetische Problematik gelöst.
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich auch auf dem Zettel für heute hatte, nämlich zu verstehen, bei der Embryonenspende ist es ja so, da ist der Embryo schon da und das genetische Material der Mutterseite ist von einer anderen Frau und von der Vaterseite auch. Das heißt, die empfangende Frau bekommt ja ein Embryo, wo keine Gene von ihr selber drin sind. Wie schafft ihr Immunsystem das?
Ja, das ist die große Frage. Die Theorie, dass der Körper der Frau die eigene Eizelle, die dann befruchtet wird und dann nur noch halb eigen ist, erkennt und eigene Abwehrsysteme runterreguliert, damit sich dann dieser halbfremde Embryo gut implantieren kann, die konnte man alle relativ schnell vergessen, nachdem weltweit und in Europa seit ungefähr 15 bis 20 Jahren Eizellspendeprogramme etabliert wurden.
Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Also man hat früher gedacht, es hilft dem Körper der Frau, dass die Hälfte eigene Gene sind und hat gedacht, das wird alles nicht so richtig gut klappen, wenn das ganze Genmaterial fremd ist. Dann gab es tausende Millionen Eizellspenden und man musste sagen, diese Theorie stimmt wohl nicht.
Ganz genau. Also ich benutze in der Beratungssituation gerne Daten, Abbildungen, Grafiken von Registern. Ich arbeite sehr viel in medizinischen Registern, die sich mit Kinderwunsch beschäftigen.
Ich würde noch mal kurz erklären, was das Besondere an einem Register ist. Weil bei einem Register ist es ja so, da macht nicht jemand eine Studie und sagt, ich frage jetzt mal Leute, die mitmachen wollen, sondern man versucht, alle Menschen, die eine bestimmte Behandlungsform bekommen, von denen die medizinischen Daten zu erheben. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ein ziemlich gut fortgeschrittenes Krebsregister und wir haben auch ein deutsches IVF-Register, wo Kinderwunschbehandlungen dokumentiert werden. Und die Datenqualität, die wir da bekommen, ist halt viel besser, als wenn man Leute fragt, willst du mitmachen, ja oder nein?
Ja, das stimmt. Das ist ein Hauptproblem in vielen medizinischen Fachbereichen. Und ich kann das mit viel Stolz sagen, dass das deutsche IVF-Register eine wirklich europaweit einzigartige Stellung hat. Das kann ich sagen, weil ich in dem europäischen Register auch sehr aktiv bin und sogar im Weltregister. Da wird es dann ja richtig spannend. Ne? Also das Weltregister stellt jetzt in der nächsten Woche, wenn eine große Konferenz in Amsterdam ist, die Zahlen von 2020 vor. Da gibt es weltweiten Rückgang der Behandlungszahlen. Aber man kann schon sehr genau sagen, welche Technik sich durchsetzt und welche nicht. Und es gibt Informationen auch über Spendersamenbehandlung und es gibt Informationen über Eizellspendezyklen und es gibt Informationen über Embryonenspende. Eizellspende ist in Deutschland nicht erlaubt, deswegen gibt es dazu auch nichts in Deutschland. Aber das führt uns natürlich zurück zu der Frage, wie ist das mit dem Erkennungsmechanismus, wie funktioniert das genau? Und daran sieht man auch, wie komplex die Situation ist, denn niemand hätte erwartet, dass die Schwangerschaftsraten bei gespendeten Gameten so gut sind. Also im Wesentlichen, das wollte ich erzählen, gibt es eine Grafik aus dem amerikanischen Register, da wird mit dem zunehmenden Alter der Frau die Wahrscheinlichkeit abgebildet, durch eine Kinderwunschbehandlung, also in der Regel eine Reagenzglasbefruchtung, schwanger zu werden. Und die Grafik zeigt eine Kurve, die nach unten geht, ganz markant. Und darüber ist eine Linie. Und diese Linie ist die Schwangerschaftsrate bei gespendeten Eizellen. Und da sieht man, dass ob die Empfängerin 24 ist oder 48, das ist eine Linie, das ist keine Kurve. Ja, das heißt, die charmante Hülle ist charmant, aber biologisch dann doch nicht so entscheidend. Biologisch entscheidend ist das Alter der gespendeten Eizelle.
Das ist total interessant. Und glaubst du, das liegt daran, dass der Körper der Frau, wo die Eizelle ist, das Alter dieser Eizelle erkennt? Oder wie kommunizieren die eigentlich?
Auch das ist sehr spannend. Natürlich ist die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bei einer gespendeten Eizelle nicht 100%, aber in Amerika zumindest um die 50. Und Eizellspenderinnen werden vermutlich auch nur Frauen, die bestimmte Kriterien erfüllen.
Ah, gesündere in Anführungsstrichen, ne?
Gesündere, jüngere, wahrscheinlich genetisch getestete. Mhm. Wahrscheinlich keine Kettenraucherinnen. Also es wird ein paar Aspekte geben, die eine Frau zur Eizellspenderin qualifiziert. Aber dennoch bleibt natürlich die Frage, warum funktioniert das so gut? Ja? Vieles in der Medizin hat sich im Laufe der Zeit erstmal klarstellen müssen, entwickelt. Warum ist ein Endometrium von einer 48-jährigen Frau genauso rezeptiv, aufnahmefähig wie von einer 24-jährigen? Warum gibt es da keine Alterungsprozesse? Ist diese Frau nicht vielleicht schon gefährdet durch irgendwelche Durchblutungsprobleme, was auch immer? Das zu verstehen ist nicht einfach.
Okay, und jetzt ist es ja gleichzeitig so, dass es so als sogenannte Add-ons, also neben der Therapiemethoden, die ihre Wirksamkeit bewiesen haben, auch Therapieverfahren im Angebot gibt, die dann sagen, ja, ich nehme hier Einwirkung auf das Immunsystem. Und diese Theorien, wie du das auch am Anfang erklärt hast, die sind ja oft sehr bestechend, ne? So ein Test sagt dann, ich beeinflusse die und die Zelle und dann wird's klappen. Warum hat sich das nicht durchgesetzt als Standardbehandlung?
Ja, weil vielleicht bei einer Wiederholung desselben Settings, desselben Aufbaus eines wissenschaftlichen Versuches andere Ergebnisse rauskamen, ne? So wie beim Scratching auch. Mhm. Ne? Als ich anfing mit Revolutionsmedizin, gab es Immunisierungsprogramme, maternal, paternal. Der Frau wurde Blut abgenommen, aufbereitet und dem Mann gegeben und umgekehrt, damit sich der Körper quasi schon mal an den anderen gewöhnen möge.
Klingt irgendwie erstmal interessant.
Ja, genau. Und war es auch. Aber als man natürlich dann größere Untersuchungen dazu gemacht hat, kam eigentlich raus, dass dein Fachbereich, Tender Loving Care, viel besser funktioniert als die Immunisierung. Mhm. Das heißt nicht, dass wir nicht auch ab und zu über Immunisierung reden und empfehlen. Aber man muss fairerweise sagen, die Statistiken dazu, die sind nicht so eindeutig wie bei der Eizellspende. Mhm. Ja, und wenn wir Patienten betreuen, die jetzt wiederholt Fehlgeburten haben, ist es auch so, dass manchmal unser Rat ist, dann denken Sie darüber nach, ob Sie nicht an einem Spenderprogramm teilnehmen. Samenspende, Eizellspende, Embryonspende, was auch immer. Mhm. Ohne genau erklären zu können, warum das jetzt die Lösung sein könnte. Wenn ich mich an andere Add-ons erinnere, es gab eine Zeit lang einen großen Hype um die HCG-Spülung. Mhm. Das bedeutet, man gab kurz vor dem Transfer eines Embryos im Rahmen einer Reagenzglasbefruchtung in die Gebärmutter etwas Medium mit Schwangerschaftshormon drin. Ich gaukle der Gebärmutter vor, du bist ja schon schwanger. Mit der Grundidee, dass dann vielleicht ein Embryo sich leichter implantiert.
Klingt auch so jetzt für einen medizinischen Laien wie mich erstmal so, ne, wenn mir jetzt jemand da einen Verkaufsprospekt hinlegen würde und ich bin verzweifelt, weil ich einen Kinderwunsch habe und ich habe vielleicht 2 von meinen 3 Krankenkassenversuchen schon gemacht. Also durchlesen würde ich mir die Broschüre auf jeden Fall. Und wenn der Marketingtexter das schön geschrieben hat, dann klingt das einfach bestechend.
Ja, also ich stimme dem zu. Ein Beispiel für gutes Marketing ist zum Beispiel ein Kulturmedium, das heißt Embryo Glue.
Ja, klebt den Embryo fest.
Ja, genau. Hm. Der Sekundenkleber für den Embryo. Ja. Da sind Wachstumsfaktoren drin, die Embryonen schneller und vielleicht auch in manchen Aspekten qualitativ besser reifen lassen. Aber es ist natürlich kein Sekundenkleber.
Hm. Ja. Okay. Das heißt, das Immunsystem spielt grundsätzlich für die Schwangerschaft eine große Rolle, aber weiter vorne, also beim Entstehen der Schwangerschaft, ist eigentlich unklar, wie jetzt zielgerichtet auf den Beitrag des Immunsystems zum Entstehen der Schwangerschaft Einfluss genommen werden kann.
Das stimmt. Es gibt Untersuchungen, und dazu kann ich nur ein neues Buch empfehlen von einem geschätzten Kollegen aus München, Professor Würfel, der viele Autoren gesammelt hat und in meiner Wahrnehmung das erste Buch veröffentlicht hat zu immunologischen Aspekten in der Reproduktionsmedizin.
Ist aber ein Fachbuch, ne?
Ist hochspezialisiert, ja. Hochspeziell. Also selbst für Leute, die sich nicht erst gestern damit beschäftigen, ja, okay. das ist anspruchsvoll. Da werden dann Dinge diskutiert, dass man vielleicht auch Medikamente einsetzen kann, die aus der Transplantation kommen. Also durchaus Versuche zu unternehmen, eine Abwehrreaktion, die die Patientin gegen ein Embryo entwickeln könnte, zu unterdrücken. Das gibt es immer noch und das machen auch wir in manchen Situationen. Aber die Evidenz dazu, die ist halt schwierig. Ja? Mhm. Genauso wie die Evidenz, Killerzellen und Plasmazellen aus der Gebärmutter zu bestimmen, wenn man das nüchtern anguckt, auch nicht riesig ist. Trotzdem machen wir das. Ja, die Konsequenz könnte sein, dass man böse Killerzellen abfängt mit einer Infusion, die diese Zellen neutralisieren soll, beziehungsweise ein Antibiotikum gibt oder vielleicht sogar auch über Cortisongabe nachdenkt. Mhm. Was deutlich wird, ist aber, dass das schon so Hilferufe sind. Das ist jetzt wirklich keine Strategie, wo man sagen kann, seitdem es die Mikroinjektion gibt, also das Einbringen einer Samenzelle in das Innere einer Eizelle, wissen wir, dass wir auch Paaren helfen können mit einer ausgeprägten männlichen Komponente beim ungewollt kinderlos sein. Das ist weltweit evident. Da braucht man nicht zu diskutieren.
Genau, also es ist völlig klar, die ICSI hilft einer bestimmten Patientengruppe und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, die es ganz klar belegt. Und bei dem, was du davor erklärt hast, wie zum Beispiel Killerzellen, da kann man diese Aussage so nicht treffen. Ne? Es könnte ja sein, dass wir vielleicht in zukünftig mehr Daten haben und dann sagen können, hier drüben gibt es eine ganz kleine, ganz spezifische Gruppe, die profitiert vielleicht davon, aber so weit sind wir noch nicht.
Also mit etwas Schmunzeln erinnere ich mich an die Anfangszeit der ICSI in Deutschland. In der Uniklinik, in der ich angefangen habe, in Bonn, gab es einen Kollegen, der Equipment aus der Veterinärmedizin auslieh. Und ich selber auch zunächst an Mäuseeizellen probierte, ob das nicht funktionieren kann mit der Injektion einer Samenzelle. Und ich erinnere mich an mehrere sehr gut etablierte Kollegen aus der Reproduktionsmedizin, die sagten, nee, das wird erstens nicht funktionieren und zweitens werden die Kinder dann nicht gesund sein und drittens Geld kriegt man da dafür auch sowieso nicht. Und das wurde natürlich alles widerlegt, mühsam widerlegt, auch mit großen Untersuchungen, aber war für mich ein Hinweiszeichen, okay, nicht alles, was in der Medizin neu ist, muss man direkt verpönen, sondern eine Chance geben. Und das ist bei den immunologischen Aspekten ja genauso. Also wenn jemand sagt, ich habe jetzt Mastzellen untersucht oder die Killerzellen nochmal oder Makrophagen oder mich mit Transportsystemen, Signalsystemen innerhalb der immunologischen Kaskaden beschäftigt, dann muss man aufmerksam sein und zuhören und gucken und hoffen, dass es vielleicht wirklich eine Erkenntnis gibt, die in eine Therapie münden kann, die vielleicht sogar einfach ist, nicht teuer ist und einen Durchbruch bringen kann.
Ja, und für die Patientinnen und Patienten, die jetzt heute hier zu dir ins Kinderwunschzentrum kommen, die möchten sich ja heute Morgen, übermorgen entscheiden, wie fahren sie jetzt in ihrer Behandlung fort. Und denen steht ja leider nur das zur Verfügung, was jetzt schon quasi kommerziell erhältlich ist, ne? Also was man jetzt einfach in der Praxis ohne Forschungssetting anwenden kann. Und du hast eben auch schon gesagt, manche von diesen Dingen sind Hilferufe. Ich glaube, damit hast du gemeint, Menschen gehen einen Weg. Und ich mit Menschen meine ich nicht nur die Patienten, sondern ich meine eigentlich Arzt, Ärztin, Patientin, Patient, alle zusammen. Ne? Die gehen einen Weg, indem sie Behandlungsmethoden mit viel Aufwand anwenden und die gewünschte Schwangerschaft beziehungsweise das Baby kommt nicht. Und sich dann zu fragen, was können wir jetzt machen? Und das ist ja menschlich ganz normal, dass man sich da fragt, was kann ich noch tun? Und da kann ich mir vorstellen, dass es für viele Patientinnen und Patienten der Wunsch dann größer wird, mehr zu machen. Erlebst du das auch so?
Ja, in unterschiedlichen Aspekten. Also mit Hilferuf meinte ich auch, dass wirklich alle da rufen. Also auch Kolleginnen und Kollegen, das sehe ich genauso. Das Verständnis für viele Aspekte ist ja, was Immunologie angeht, vielfältigst schon da. Ne? Also es gibt Autoimmunerkrankungen, die in der Schwangerschaft besser werden.
Was denn zum Beispiel?
Die rheumatoide Arthritis zum Beispiel.
Warum?
Ja. Das weiß man nicht, weil es andere Immunerkrankungen gibt, die in der Schwangerschaft schlechter werden. Ja.
Hast du da ein Beispiel?
Lupus erythematodes. Ja. Man weiß, dass die Hormone, auf die wir ja in der Reproduktionsmedizin sehr intensiv gucken, ebenfalls sehr viele immunmodulatorische Mechanismen haben. Ja, das Insulin, das Wachstumshormon, das Melatonin, die Schilddrüse, das Stresshormon. Alles kann immunologische Aspekte beeinflussen. Und dieses Gesamtkonzept ist extrem schwierig, an einer Stelle vielleicht zu durchbrechen oder zu schauen, okay, wenn ich das jetzt initiiere, wenn ich den Botenstoff ersetze oder wenn ich dafür sorge, dass eine bestimmte Zellart nicht mehr aktiv reagieren kann, das wäre einfach, das wäre super. Aber meistens gibt es 3-4 Wege zu einem Effekt und die alle zu verstehen, ist schwierig.
Ja, und mir fällt gerade auf, im Gegensatz zu anderen Organen, das Immunsystem, ich gucke jetzt mal an meinem eigenen Körper runter, wo ist es denn? Ja, also wo ist es denn? In den ganzen Zellen, die du am Anfang erwähnt hast.
Ja.
Ja,
ja
also
klar.
Überall und nirgendwo.
In gewisser Weise ja. Ne? Also Immunsystem kann sich ja auch wirklich alles im Menschen auswirken. Verstehen tut man es im Grunde ja erst, wenn es wirklich schlimm ist. Also wenn wir zum Beispiel Patienten betreuen mit einem angeborenen Immundefekt, mhm. ne, die sich nicht wehren können gegen bestimmte Bakterien, Viren, Keime, Pilze, was auch immer, dann merken wir erstmal, wie schwierig das ist, dass das Immunsystem abfängt, heilt, bekämpft. Man muss auch fairerweise sagen, dass natürlich die immunologischen Aspekte jetzt bei uns im reproduktionsmedizinischen Bereich nur einer ist von vielen. Mhm. Mindestens genauso wichtig, wenn vielleicht sogar noch mehr im Vordergrund stehend ist, zum Beispiel Genetik. Mhm. Ja, also wir bieten eine 5-Tages-Kultur der Embryonen an, dann entsteht eine Blastozyste. Und wir wissen aus Erfahrung, dass dann nur die wirklich guten Embryonen überhaupt schaffen, diesen Tag zu erreichen und viele genetische Probleme schon hinter sich lassen. Mhm. Und das sieht man weltweit. Die Schwangerschaftsraten mit einer Blastozystenkultur sind deutlich besser als die Schwangerschaftsraten für kürzere Dauern, 2 Tage, 3 Tage.
Weil dann diejenigen Embryonen, die nicht geeignet sind, ein Baby zu werden, zum Beispiel schon stehen bleiben. Oder die Biologinnen und Biologen da sehen können, hier sieht was ganz komisch aus, den stellen wir mal zurück.
Ja, also in Deutschland darf man bestimmte Vokabeln nicht gut benutzen, aber es geht einfach darum, den besten Kandidaten zu erkennen, sage ich mal so etwas salomonisch.
Ja. Und die in eine Reihe zu stellen, weil wir wollen ja immer einen Single-Embryo-Transfer, ne? Und dann zu sagen, den nehmen wir jetzt als erstes, den vielleicht als zweites und dann gucken wir mal, ob wir den dritten noch brauchen.
Ja, genau. Wobei nur am Rande, bei uns kriegt niemand 2 Blastozysten. Also wir machen Single-Embryo-Transfer aus tiefster Überzeugung.
Ja.
Denn das Mehrlingsrisiko sinkt durch den Blastozystentransfer, wenn man nur einen zurückgibt, deutlich.
Ja, das erkläre ich nochmal kurz. Wir haben tatsächlich auch eine eigene Folge dazu, aber es ist ja so, dass wenn 2 Embryonen der Frau zurückgegeben werden, dann gibt es ein deutlich erhöhtes Zwillingsrisiko gegenüber der natürlichen Empfängnissituation. Und bei diesen Zwillingsschwangerschaften, ich weiß, dass man in der Kinderwunschzeit vielleicht verleitet ist zu denken, oh wie schön, dann haben wir gleich 2, unsere Familie ist komplett. Leider sind es aber oft Frühchen. Ich habe früher als Psychologin dann die Eltern auf der Babyintensivstation begleitet und es ist leider nicht vorhersehbar, ob ein Frühchen das super schafft und das Kind im Alter von 2 Jahren keine Probleme hat oder ob es eben Probleme entwickelt. Und das ist einfach ein Risiko, was man relativ einfach dadurch umgehen kann, dass man nur einen Embryo zurückgibt. Natürlich bedeutet das für die Menschen, die das machen, jetzt mal angenommen, die haben 2 von den Blastozysten, ne? Dann transferieren sie vielleicht erst einen, es klappt nicht und dann noch einen. Man stellt sich dann auf einen längeren Prozess ein und vermeidet aber ein total krasses Risiko.
Genau, gut. Eine Blastozyste kann immer noch zum eineiigen Zwilling werden.
Aber das ist doch die normale natürliche Wahrscheinlichkeit dann ungefähr, oder?
Ja, die scheint etwas höher zu liegen. Das kann unterschiedliche Hintergründe haben, aber das ist 2-2,5%. Ne?
Ja.
Das ist dann schicksalshaft, da kann man nichts gegen machen. Aber wenn bei uns zum Beispiel an der Anfangszeit haben wir auch in einigen Fällen 2 Blastozysten zurückgegeben, dann hatten wir ein Zwillingsrisiko von 50%.
Und mit Anfangszeit meinst du, als ihr hier das Zentrum aufgemacht habt vor so und so viel?
Als wir angefangen haben mit der Blastozystenkultur,
ja.
Genau.
Okay.
Das ist jetzt 10 Jahre her.
Ja. Und kannst du dir auch so Konstellationen vorstellen, wo vielleicht, ich sag mal, auf einer Immunsystemebene oder genetisch Mutter und Vater nicht zusammenpassen und es deswegen nicht klappt? Gibt es da irgendwelche Modelle, die beforscht werden oder die auch schon in der Anwendung sind?
Also was wir hier im täglichen Alltag anbieten können, ist eine genetische Untersuchung an der gerade befruchteten Eizelle oder sogar am Embryo. Also wir sind PID-Zentrum, Präimplantationsdiagnostik. Und das ist in Deutschland sehr reglementiert, wer sowas in Anspruch nehmen kann. Es ist sehr teuer, weil die Krankenkassen das nicht bezahlen. Aber es ist inzwischen möglich, beim wiederholten Implantationsversagen beziehungsweise bei wiederholten Fehlgeburten diese Technik in Anspruch zu nehmen. Und dann schaut man sehr genau in den Embryo rein und kann genau diese Frage beantworten. Gibt es ein Systemproblem? Ist die Quote an genetisch auffälligen Embryonen beispielsweise höher als im Durchschnitt der Altersgruppe der Patientin zu erwarten? Und dann ahnt man schon, was der Hintergrund sein könnte. Und was ich besonders gut finde, ist, man hat auch gleichzeitig die Möglichkeit, eine Strategie anzubieten. Ja, dann überlegen Sie doch, ob Sie sich eine Eizelle spenden lassen.
Mhm.
Ja. Das ist in der Immunologie halt schwieriger. Ne? Denn da kann ich schlecht sagen, jetzt tausch deine B-Zellen aus oder deine dendritischen Zellen, werden wir reparieren und dann ist alles gut. So einfach ist das nicht.
Ja, und die Gene können halt auch lokalisiert werden, im Gegensatz zum Immunsystem, was man so einfach jetzt nicht greifen und lokalisieren kann, ne?
Ja, es gibt schon einige wenige medizinische Einrichtungen, die eine ganze Menge von immunologischen Blutparametern bestimmen und dann erahnen oder fühlen oder durch personenfixierte Empirie sagen, das hat die und die Konsequenz jetzt für mich. Das muss jetzt so und so und so gemacht werden. Also es gibt, wir bieten hier zum Beispiel auch Behandlungen an für Paare mit chronischen Infektionen, Hepatitis und HIV. Da aus diesem Bereich kennt man das, dass da sehr auf die immunologischen Aspekte eine Rolle Fokus gelegt wird. Ne?
Genau.
CD4, CD8-Zellen, wie ist das Verhältnis und so weiter.
Mhm. Und HIV ist ja eine Erkrankung, die ganz stark das Immunsystem betrifft. Können die Frauen schwanger werden und können die Kinder bekommen, die kein HIV haben?
Ja.
Und du sagst einfach so, ja, ja, als wäre das etwas, was, wo ganz klar ist, was da zu tun ist. Ist es so?
Es gibt eine Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, die sich mit chronischen Erkrankungen, also Infektionskrankheiten und Kinderwunsch beschäftigt. Da durfte ich mitarbeiten, deswegen habe ich vorhin ja so ein bisschen ausgeführt, wie das dann läuft, so mit dem Evidenzsystem. Es gibt Strategien, die aufwendig sind und von den 144 Kinderwunschzentren in Deutschland auch nur die wenigsten Lust zu haben, zu verfolgen, um Paaren mit einer chronischen Infektion gut helfen zu können. Also wenn der Mann zum Beispiel HIV hat, dann kann man aus dem Ejakulat testen, ob HI-Virus da drin ist. Und wenn man eine saubere Probe hat, dann kann man mit der versuchen, dass die Frau schwanger wird. Dazu muss man ein bisschen Erfahrung haben, denn die Viruslast im Blut hat überhaupt nichts zu tun mit der Viruslast im Ejakulat.
Aha.
Wenn die Frau positiv ist, dann geht es natürlich darum, erstmal zu gucken, ob sie einen stabilen Grundstatus hat, ob sie mit bestimmten Medikamenten keine Erhöhung der Viruslast hat. Und in der Schwangerschaft muss man auch ein paar Spielregeln beachten, dass sie nicht vorzeitige Wehen kriegt. Früher sagte man, dann muss sie zwingend mit einem Kaiserschnitt entbunden werden. Das ist nicht mehr so. Aber helfen kann man diesen Leuten gut.
Ja, und man darf sich ja die HIV- oder auch AIDS-Erkrankung jetzt nicht mehr so vorstellen, wie wir das vielleicht aus Filmen aus den 80ern kennen. Ne? Die Medizin ist extrem weit fortgeschritten und auch das Training und die Aufklärung der betroffenen Patienten, was sie im Selbstmanagement tun können. Also ich bin jetzt 37, ich habe schon so ein paar Filme gesehen, wo dann Personen mit der Erkrankung porträtiert wurden und das alles irgendwie wirklich richtig super furchtbar ist und das ist nicht mehr das Bild, was man im Kopf haben sollte, sondern lieber Ärztin oder Arzt ansprechen und schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und da scheint es ja dann so zu sein, wenn die Kinder gesund sein können, dass die Mutter nicht automatisch ihr ganzes Immunsystem weitergibt.
Das stimmt. Wobei natürlich die horizontale Infektion nennt man das, also Übertragung von Viren von der Mutter zum Kind, im Wesentlichen bestimmt wird durch den Geburtsakt, ne, dass kein Blut irgendwo von der Mutter in das Kind zu sehr fließt, wo die Filterfunktion des Mutterkuchens der Plazenta nicht mehr funktioniert. Naja, der Aufwand für die Kinderwunschzentren besteht vor allen Dingen darin, dass sie halt diese Zellen nicht einfach mit den anderen Zellen der anderen Patienten lagern können. Man braucht spezielle Lagerungstanks, um zu verhindern, dass irgendeine Infektion übertragen werden kann. Dafür gibt es zwar überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das jemals passiert ist, aber...
Klingt halt logisch. Lieber mal trennen, eigenes Fach im Kühlschrank, wie in der WG.
Genau. Und dann gibt es freundliche Damen und Herren in Brüssel, die dann Gesetze und Verordnungen erlassen, die uns nötigen, da sehr strikt zu sein. Weil für die halt ein Embryo zu transferieren ähnlich ist, wie eine Niere zu transplantieren.
Dabei ist es aber ja so, dass eben die körperliche Aufnahme eines Embryos ist halt ein viel natürlicherer Vorgang als jetzt die Aufnahme eines anderen Herzens. Da würden also schon Äpfel mit Birnen verglichen.
Ja,
ne?
Genau, ja. Also das lässt sich auch schwer übertragen. Selbst wenn man mit versierten Veterinärmedizinern spricht, ist das nicht ganz so leicht zu verstehen. Also es gibt ja die Reagenzglasbefruchtung und die Embryonenspende und die Eizellspende bei den Veterinärmedizinern, bei den
Kühen. Die dürfen
Kühen
ein bisschen mehr, ne?
Und bei den Pferden schon viel länger. Ja, die dürfen ein bisschen mehr. Da guckt man nicht so genau hin. Beziehungsweise da hat man andere Maßstäbe. Aber es ist natürlich auch so, dass man jetzt nicht am Hunde- oder Schwein- oder Mausmodell jetzt alles übertragen kann auf den Menschen.
Ja. Und wie viel vom Immunsystem geben die Eltern denn ihrem Kind weiter?
Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Da eine Antwort zu finden, ist nicht einfach. Also wenn es sich um genetische Probleme handelt, die das Immunsystem beeinflussen, dann ist völlig klar, das kann zur Katastrophe werden.
Also zum Beispiel eine Immunerkrankung, die über eine genetische Programmierung weitergegeben wird. So.
Ja, wo zum Beispiel die Frau oder der Mann gar nicht betroffen sind, einfach nur Träger. Mhm. Dann diese beiden Merkmale weitergegeben werden an ein Kind und dieses Kind dann schwer erkrankt, weil es auf einmal den vollen Ausbruch dieser Erkrankung erlebt. Das ist so ein Mechanismus. Aber jetzt zu sagen, jemand, der mit einer immunologischen Schwäche auf die Welt kommt, wird dieses Problem auch weitergeben, ist nicht evident. Dafür gibt es wenig Hinweise.
Ja, und schon gar nicht soll keine Kinder kriegen, weil die armen Kinder und so.
Ja, jetzt muss ich einen Augenblick schlucken, weil ich meine, das sind ja Raritäten, dass jemand so eine starke Immunerkrankung hat, dass man sagt, oh, selbst wenn das jetzt sicher vererbbar wäre, würde ich einem Menschen das nicht zumuten wollen.
Genau, weil es ist eine Lebensentscheidung zu sagen, zu gucken, wie manage ich meine Erkrankung, wie machen wir das als Familie, was für Risiken haben wir, wie können wir eine Familie sein und ne, also so schwarz-weiß ist es halt nie.
Stimmt, genau. Also wenn man sich nur auf Genetik konzentriert und schlimme Sachen nimmt, wie Chorea, Huntington, zum Beispiel Veit-Stanz, das ist eine neurologische Erkrankung, die in der Regel erst so mit dem 50. Lebensjahr auftritt. Da kann ich schon verstehen, dass Paare sagen, so, ich weiß, dass ich Träger bin. Mhm. Also ich als Mann weiß, dass ich Träger bin und dann mache ich lieber eine Spendersamenbehandlung, weil das Risiko dann meine Nachkommen nicht haben. Das wäre eine ganz klare Situation, wo ich das auch gut nachvollziehen kann. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, ich habe Lupus erythematodes oder Rheuma oder andere Dinge oder eine immunologische Schilddrüsenerkrankung und das möchte ich nicht weitergeben, das habe ich noch nie erlebt.
Ja, okay, ja. Und wie ist es denn mit der Wirkung des Immunsystems vom Kind, was bei der Mutter im Bauch ist, zurück auf die Mutter? Also gibt es da auch einen Austausch? Die Plazenta ist ja auch noch dazwischen. Du hast eben auch schon erklärt, die hält auch vieles vom Kind weg. Ne? Also zum Beispiel HIV wird erstmal weggehalten von der Plazenta. Oder es gibt ja auch unterschiedliche Blutgruppen zwischen Mutter und Kind, die sich nicht vertragen. Die berühren sich ja auch nicht, solange die Plazenta schön dazwischen sitzt. Aber gibt es da auch Austausch?
Auf unterschiedlichsten Ebenen kann es Austausch geben, ne? Wenn Blutgefäße verletzt sind, wenn vielleicht der Mutterkuchen nicht mehr gut an der Wand der Gebärmutter anhaftet. Rhesus-Konstellation ist da so eines der häufigsten Beispiele.
Und im gesunden Zustand, also wenn alles tippitoppi ist, fließen da trotzdem Zellen vom Fötus zurück zur Mutter?
Ja, also der ganze Blutkreislauf ist ja so organisiert, dass es da einen regen Austausch gibt. Ich kann aber jetzt nicht genau benennen, ob jetzt die dendritischen Zellen oder die T-Helferzellen der Gruppe 10 oder was es auch sei, da jetzt immer hin und her wandern können. Da bin ich überfragt, muss ich sagen. Aber es ist sicherlich, ich meine, allein die Tatsache, dass man jetzt mit einer Blutprobe kindliche Zellen aus mütterlichem Blut analysieren kann, um in der Schwangerschaft einen Hinweis zu bekommen, ob es eine genetische Erkrankung des Kindes gibt, zeigt ja, dass es da regen Austausch gibt.
Das ist die nicht-invasive Pränataldiagnostik,
genau.
Richtig? Wo also nicht invasiv was gemacht wird, wie in einer Fruchtwasseruntersuchung, da wird ja reingestochen in die Fruchtblase und bei der nicht-invasiven nimmt man der Mutter ein bisschen Blut ab und bestimmt da raus.
Genau. Und das finde ich beeindruckend. Das ist auch ein Beispiel, wie neue Technik reifen kann und eine Chance bekommen kann. Am Anfang lief das nicht gut. Da gab es viel zu viel falsch positiv und falsch negativ Befunde. Sprich, man konnte nicht mit hoher Treffsicherheit sagen, dieses Kind hat ein genetisches Problem oder hat kein genetisches Problem. Inzwischen sind diese Tests sehr gut und ersparen halt das Risiko einer Fehlgeburt, indem man Fruchtwasser mit einer Nadel durch den Bauch entnehmen muss.
Ja, ja, ich erinnere mich noch, vor 10 Jahren habe ich ja da in der Geburtshilfe angefangen. Da waren diese Tests eine Selbstzahlerleistung. Das war auch mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Und dann wurde die Datenlage besser. Und dann hat unser GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, der entscheiden darf, was die gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlen, irgendwann gesagt, okay, die Verfahren haben ihre Nützlichkeit bewiesen und ihre Wirtschaftlichkeit und jetzt kriegt man es als Kassenleistung. So, ne?
Ja, dafür gibt es ja viele Beispiele. Ne? Dieser gemeinsame Bundesausschuss hat ja viel Einfluss, kann festlegen, was im gesetzlichen Bereich bezahlt wird oder nicht. Ich persönlich finde es ja zum Beispiel schade, dass gesetzliche Krankenkassen die Behandlung mit eingefrorenen, wieder aufgetauten Zellen nicht bezahlen.
Also Kryokonservierung,
genau.
Einmal aufzuheben, ein Embryo und zu sagen, den nehmen wir für den nächsten Zyklus.
Genau, das wird nicht bezahlt und das hat historische Gründe. Und wenn die Leute in diesem Gremium darüber nachdenken würden, dann würden sie sogar finanzielle positive Aspekte finden, das doch zu tun, das zu ändern.
Mhm. Ja, leider ist unser Podcast kein Instrument politischer Einflussnahme auf die Menschen im GBA, aber falls zufällig jemand zuhört, immer gerne bei uns anrufen, oder?
Ja, gerne. Ich finde Kontakt zwischen Politik und Wissenschaft und Medizin ganz wichtig. Und man sieht ja auch, in vielen Bereichen hilft dieser Kontakt.
Ja, Super, jetzt haben wir ganz viele Aspekte des Immunsystems beleuchtet, ganz viele Wirkungshypothesen haben wir uns angeguckt, was kann man tun, über Registerdaten haben wir gesprochen, über Single Embryo Transfers sind auch alles Themen, die mir ein richtig großes Anliegen sind. Vielen Dank, lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.